Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, der heutige Predigttext steht im 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und es sind die Verse 12 bis 23. Besonderes Gewicht haben allerdings die Verse 21 bis 23 und zu Beginn möchte ich den Text einmal mit uns zusammen lesen. Dort steht: Handelt den Menschen gegenüber in allem so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Der Herr segne an uns sein Wort. Möglicherweise fragt sich nun der eine oder die andere, warum ich mich gerade für diese Verse entschieden habe. Ich meine, das ist meine erste Predigt. Und nicht eine andere Bibelstelle zur Grundlage meiner Predigt gemacht habe. Also um kurz darauf zu antworten, muss ich sagen, dass ich mich gerade für diese Stelle entschieden habe, weil sie mich immer wieder selbst in Not bringt und möglicherweise auch in Zukunft immer wieder in Not bringen wird. Ich habe mich also nicht dafür entschieden, über diese Verse zu predigen, weil ich mich für besonders gerecht und vorbildlich halte und euch deshalb einmal sagen möchte, wie das geht mit der wahren Jüngerschaft. Nee, ich möchte anhand dieser Stelle vor allem mir und auch euch ermöglichen, ein besseres Verständnis für diese Stelle zu gewinnen. Wie bereits erwähnt, befinden wir uns im 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und beschäftigen uns somit mit einem Teil des letzten Kapitels der Feldpredigt bzw. der Bergpredigt. Jesus beginnt ab Kapitel 5 mit Ausführungen über ethische Normen, die von wahren Nachfolgern oder Jüngern von Jesus Christus beachtet und erfüllt werden sollen. In Kapitel 7, Vers 12 finden diese Lehren ihren Höhepunkt. Dieser Vers gibt die sogenannte goldene Regel wieder, die als universeller Maßstab angesehen werden kann und der uns in verschiedenen Entscheidungssituationen als Orientierung dienen soll. Der Stellenwert dieser Regel wird deutlich durch den Zusatz: Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wenn Jesus predigt im Vers 12 seinen Höhepunkt erreicht, so können wir sagen, dass die restlichen Verse des 7. Kapitels eine Zusammenfassung der gesamten Predigt bilden. Diese Zusammenfassung lässt sich in 4 Abschnitte aufteilen, wovon ich allerdings nur 3 behandeln werde. Der erste Abschnitt wird durch die Verse 13 und 14 definiert. Ich lese nochmal vor. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Ich möchte auf diese Verse nicht im Detail eingehen. Was jedoch klar werden muss, ist, dass es nur zwei Alternativen gibt. Die eine ist wahre Nachfolge oder auf Jüngerschaft und die andere ist Abkehr von Jesus und somit keine oder zumindest keine wahre Jüngerschaft. In Vers 13 berichtet Jesus davon, dass es ein weites Tor und den mit ihm verbundenen Weg gibt. Dieser Weg und dieses Tor ist ein Bild für einen Lebensweg, der nicht als Nachfolge Christi bezeichnet werden kann. Im Gegensatz dazu ist in Vers 14 die Rede von einem engen Tor und einem schmalen Weg. Dieses Bild steht für ein Leben als wahrer Jünger von Jesus Christus und es wird gesagt, dass eben dieser Weg zum Leben führt. Was ebenfalls berichtet wird, ist, dass auf dem breiten Weg viele Menschen zu finden sind und dass deshalb viele durch das weite Tor gehen und gegangen sein müssen. Da Jesus davon spricht, dass es nur wenige Menschen gibt, die den Weg zum Leben finden, wird klar, dass wahre Jüngerschaft nur von wenigen erfüllt wird. Wenn wir uns einmal die Bilder, also ich meine jetzt das weite Tor und den damit verbundenen Weg und das enge Tor und den schmalen Weg vorstellen, dann könnten wir im Vergleich dieser Bilder sagen, dass es mit mehr Einschränkungen verbunden ist, durch das enge Tor zu gehen, als das weite Tor zu durchqueren. Wir können versuchen, uns das einmal anhand eines Menschen zu verdeutlichen, der in seinem Auto sitzt. Es ist ohne weiteres möglich, mit dem Auto durch das weite Tor zu fahren und auf dem damit verbundenen Weg weiterhin das Auto zu nutzen. Im Gegensatz dazu lässt sich das zum einen schwieriger zu findende und zum anderen engere Tor nicht mit dem Auto durchqueren. Es gibt also Einschränkungen, dass dieser Weg nicht mit dem Auto zu erreichen und auch nicht mit dem Auto befahrbar ist. Wir können also kurz festhalten, ein Leben in wahrer Jüngerschaft ist mit Einschränkungen bzw. Kosten verbunden. Es erfordert zum Teil Entscheidungen, die ihrerseits mit hohen persönlichen Kosten verbunden sind. Dass ich hier nicht von Geld in erster Linie spreche, sollte klar sein. Der Gewinn ist allerdings über alle Maßen größer, als alle Kosten zusammen jemals sein können. Es ist das wahre Leben. Der zweite Abschnitt besteht aus den Versen 15 bis 20. In diesem Abschnitt liegt der Schwerpunkt auf den falschen Propheten, ein Phänomen, welches bereits im Alten Testament Erwähnung findet, jedoch verstärkt im Neuen Testament auftaucht. Weil ihre Lehre zunächst einmal plausibel erscheinen kann, jedoch nichts mit dem Willen Gottes zu tun haben muss, werden sie als reißende Wölfe beschrieben, die im Schafskleid auftreten. Um die Verbindung jetzt zum ersten Abschnitt herzustellen, kann man sagen, dass sie durch ihre Lehren den schmalen Weg und das enge Tor weiten. Infolgedessen werden Menschen, die sich nach ihren Lehren richten, davon abgehalten, durch das enge Tor zu gehen und befinden sich somit automatisch auf dem breiten Weg, der in das Verderben führt. Um nun zu erkennen, ob es sich um wahre oder falsche Propheten handelt, soll man sie an ihren Früchten messen. Was mit Früchten gemeint ist, wird an dieser Stelle nicht gesagt. Es lässt sich allerdings vermuten, dass Jesus hier eine Übereinstimmung von Bekenntnis und Lebensführung anspricht. Ausgehend davon können wir behaupten, dass das, was ein Mensch wirklich ist, durch seine Lebensführung, seine Taten, sein Verhalten offenbart wird. Wir können also auch hier kurz festhalten, wahre Jüngerschaft besteht nicht nur aus dem Bekenntnis zu Jesus und zu seiner Lehre. Die Taten bzw. die Lebensführung ist ebenfalls ein entscheidendes Kriterium. Es gibt keinen wahren Glauben ohne entsprechende Taten. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ich nicht meine, dass wir durch Werke gerecht werden können. Wir werden aufgrund unseres Glaubens gerecht gesprochen. Doch Glaube kann kein wahrer Glaube sein, wenn nicht auch entsprechende Taten damit verbunden sind. Der dritte Abschnitt, welcher aus den Versen 21 bis 23 besteht, führt diese Gedanken weiter aus. Im ersten Teil von Vers 21 heißt es: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Mit diesen Versen wird also nochmals angesprochen, dass ein reines Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Herrn nicht ausreicht, um in das ewige Leben einzugehen. Im zweiten Teil geht es weiter, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An dieser Stelle ist nun zu klären, was Jesus damit meint, wenn er vom Willen des Vaters spricht. Im Johannesevangelium, genauer in Kapitel 6, Vers 29, antwortet Jesus auf die Frage, welche Dinge getan werden müssen, um Gottes Willen zu erfüllen, mit folgenden Worten: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus erklärt also, dass Gottes Wille dadurch erfüllt wird, dass Menschen an ihn glauben. Was bedeutet es aber, an Jesus zu glauben? An Jesus zu glauben bedeutet, auf ihn zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass er der Sohn Gottes ist. Darauf zu vertrauen, dass er selbst Gott ist. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 1: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Infolgedessen bedeutet es auch, dass wir darauf vertrauen, dass sein Opfer am Kreuz wirklich ausreichend ist, um unsere individuelle Schuld zu tragen. Dass wir darauf vertrauen, dass seine Lehre wahr ist. Dass wir darauf vertrauen, dass er der wahre Prophet ist, der wahre Hirte, der seine Schafe auf dem rechten Weg führt. Wir könnten hier auch sagen, dass wir darauf vertrauen, dass er seine Schafe durch das enge Tor und auf den schmalen Weg führt. Er ist in diesem Sinne kein reißender Wolf. Doch Glaube ist auch untrennbar mit Taten verbunden. So erklärt Paulus im Brief an die Galater: Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Diese Aussage macht klar, dass es für Paulus feststand, dass Glaube und Glaubenstat unweigerlich miteinander verbunden sind. Diesen Zusammenhang drückt Jesus ebenfalls aus, wenn er in Vers 23 sagt: Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Wir können auch hier ein kurzes Fazit ziehen. Den Willen des Vaters zu tun, bedeutet, dass wir an Jesus glauben. Dies bedeutet, dass wir auf Jesus als den Sohn Gottes vertrauen. Den Willen des Vaters zu tun, bedeutet, Gott zu lieben, Jesus zu lieben und ganz praktisch auch den Nächsten zu lieben. Jesus sagt in Vers 21 also, dass wir an ihn glauben sollen, auf ihn vertrauen sollen und dass wir ihn, Gott und unseren Nächsten lieben sollen. Wenn wir dies nicht tun, so legt es dieser Vers nahe, dann werden wir nicht in das ewige Leben eingehen. In Vers 22 spricht Jesus von Menschen, die sich zu ihm bekannt haben. Er spricht hier sogar von Menschen, die darüber hinaus anscheinend Wunder getan haben, und er sagt zu ihnen, dass er sie nie gekannt hat und dass ihr Verhalten ebenfalls offenbart, dass sie nicht zu ihm gehört haben, weil es gesetzlos war. Ist das nicht etwas merkwürdig? Haben wir nicht gerade festgehalten, dass Glauben und Taten untrennbar miteinander verbunden sind? Es kommen jedoch nun Menschen, die sich nicht nur zu Jesus bekannt haben, sondern auch Taten anführen können. Zudem erscheinen diese Taten als nicht gerade unbedeutend. Also prophetische Rede, Exorzismus, Wunder. Warum sagt Jesus zu solchen Menschen, dass er sie nie gekannt hat? Wie schon zu Beginn erwähnt, befinden wir uns im letzten Kapitel der Bergpredigt. Ebenfalls erwähnt habe ich, dass Jesus in dieser Predigt ethische Normen aufführt, die von wahren Jüngern von Jesus Christus erfüllt werden sollen. Eine Antwort auf diese Frage ist also: Keine dieser Taten, die die Menschen anführen, also die Menschen hier anführen, werden von Jesus in seiner Predigt erwähnt. Und wenn die Taten, die hier in Vers 22 erwähnt werden, die einzigen sind, dann erweisen sich die Menschen, die sie tun, nicht als wahre Jünger. Ihr Handeln ist dann konsequenterweise gesetzlos. Liebe Geschwister, der heutige Predigttext macht unmissverständlich klar, dass wir es uns nicht aussuchen können, wie wir wahren Glauben leben wollen. Wir können uns nicht einen Katalog zusammenstellen. Wir können nicht sagen, ich richte mich ein bisschen danach und ein bisschen hiernach. Nein. Wir müssen uns, wenn wir wahre Jünger von Jesus Christus sein wollen, konsequent an den Anforderungen orientieren, die Jesus vorgibt. Wir müssen uns auch nicht nur orientieren, sondern sie aktiv leben. Wie gehst du damit um? Wie steht es um dich? Besteht dein Bekenntnis nur aus Worten? Hast du Glaubenswerke? Lebst du nach den Anforderungen, die Jesus in seiner Predigt stellt? Du magst mir jetzt entgegenhalten, Paulus betont auch immer wieder, dass die Gnade allein rettet. Ich sage, du hast recht. Aber was ist das für eine Gnade, die nicht zu Taten führt? Ist es nicht so, dass der Zuspruch der Gnade in dir ein Gefühl der Dankbarkeit und Freude auslöst? Hast du nicht verstanden, was es bedeutet, dass dir Gnade zuteil wird? War es nicht so, dass du ohne diese Gnade für alle Ewigkeit verloren warst? Doch, so war es. Durch die Gnade Gottes bist du zu seinem Kind geworden. Du bist verbunden mit ihm und darfst wie ein kleines Kind zu seinem Vater kommen. Wenn dies überhaupt nichts in dir auslöst, dann muss ich dich fragen, ob du wirklich verstanden hast, in welcher Lage du warst, bevor Gott dich gerufen hat und zu welchem Preis dir diese Gnade zuteil wird. Es kann doch nur selbstverständlich sein, dass ein jeder, der solches Glück erfährt, in Dankbarkeit zu Gott kommt. Es kann doch nur selbstverständlich sein, dass es in dir Freude auslöst. Aus diesen Motiven heraus, aus der Liebe zu Jesus, wollen wir das gute Werk tun. In Dankbarkeit und als ergebene Knechte. Und wie ist es mit dir, der sich grämt und verzweifelt, weil er bestimmte Sünden einfach nicht ablegen kann? Berufe dich auf Jesus Christus. Vertraue ihm. Die Bibel lehrt uns, dass Gott gerecht ist, und weil er gerecht ist, gibt es kein Entweder-Oder. Die Bibel lehrt uns allerdings auch, dass wir nicht verzweifeln müssen. Wenn wir Sünden getan haben, dann dürfen wir zu unserem Herrn kommen und sie ihm bekennen. Wir haben die Zusage, dass Jesus uns unsere Schuld vergibt, dass er uns gnädig ist. Ja, er ist gnädig. Aber nimm diese Gnade niemals zur Rechtfertigung für Sünden. Mache dir klar, wer dein Gott und Vater ist. Verzweifle nicht. Komme immer wieder zum Kreuz. Bedenke, was der Herr Jesus für dich, für mich getan hat und zu welchem Preis er es getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. bin jetzt am Ende meiner Predigt und ich möchte mit euch gerne noch einen Bibeltext zusammenlesen. Der steht im 1. Johannesbrief, im Kapitel 3. Und das sind die Verse 11 bis 24. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel, und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst, denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voller Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten, denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Gottes Gebot ist: Wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Amen.